du es liebst, Herr, dich vorzustellen, ganz neu, Herr, wenn wir dich noch gar nicht kennen, Herr, oder wenn wir dich schon seit Jahren kennen, liebst du es, Herr, dass du unsere Augen öffnest, Herr, dass wir dich sehen, wie du wirklich bist, Herr, dass wir erkennen und verstehen, was du tun möchtest in unserem Herzen, in unserem Leben, durch unser Leben, Herr. Und ich bete, Vater, dass wir hier rausgehen, tatsächlich mit dieser ganz klaren Sicht auf das, wie du bist, Herr, wie mächtig du bist, wie wunderbar du bist, wie schön du bist, Herr. Halleluja. Wir loben und preisen dich, Herr. Halleluja. Amen. Amen, danke schön. Du darfst dich gerne setzen. Wunderschön, dass du da bist. Ja, Gott ist wunderbar, Gott ist groß und auch dein Körper ist ein Wunder. Wenn du allein mal deine Gedächtniszellen, deine Gehirnzellen zählen würdest, dann würdest du auf 10 bis 14 Milliarden kommen. Da kommen dann 7 Billionen Synapsen dazu, die die ganzen Nervenzellen verbinden. Und obwohl da so viele kleine Helfer in meinem Kopf sind, trotzdem habe ich Probleme, manchmal nach wenigen Jahren Ehe mal den Hochzeitsdatum mir zu merken. Oder die 17 Namen meiner Schüler zu merken, die Vor- und Nachnamen. Also wir merken, obwohl unser Körper vollgestopft ist mit Hightech, mit enormer Technik des Himmels, trotzdem merken wir, dass diese Technik, so wunderbar sie ist, irgendwie manchmal nicht richtig zum Laufen gebracht werden kann. Also wir haben oft Probleme mit unserem Gehirn, uns Dinge zu merken. Dinge im richtigen Moment abrufbereit zu haben. Wir sagen dann oft, oh ja, das Wort liegt mir irgendwie auf der Zunge. Aber meistens ist das irgendwie tief vergraben irgendwo in meinem Gehirn und irgendeine Synapse funktioniert gerade nicht, macht gerade Pause oder wurde gerade schon wieder abgebaut oder sonst irgendwas. Also unser Körper ist ein Wunderwerk Gottes. Und gleichzeitig merke ich, irgendwie manchmal brauche ich irgendwie ein bisschen Hilfe und dann schreibe ich mir To-Do-Listen, manchmal DIN A4 Seiten lang. Und ich bewundere Menschen, die, zum Beispiel manche meiner Kollegen, die einfach ohne To-Do-Liste leben können. Ich würde das nie schaffen. Ich meine, schaffen schon irgendwie, ich würde überleben, aber meine Mitarbeiter, meine Schüler wären nicht so zufrieden mit mir. Genau, ich brauche enorm viel Hilfe. Ich brauche es, dass ich mir meine Passwörter aufschreibe. Ich habe da so einen Trick, dass ich irgendwie durch meinen Fingerabdruck irgendwie da ganz viel Passwörter mir ersparen kann. Und trotzdem habe ich mir eine seitenlange Liste angelegt mit Passworten, die ich irgendwo vergeben habe. Und trotzdem vergesse ich sie wieder. Genau. Und für uns Menschen ist das ja oft kaum vorstellbar, wie Gott unseren Körper gemacht hat. Wie Gott unser Gehirn gemacht hat, wie das alles zusammenwirkt. Selbst die Ärzte, Psychologen fangen an, ein bisschen nachzubuchstabieren, was Gott in unseren Kopf hineingelegt hat, wie die ganzen Gehirnzellen zusammenarbeiten, wie die ganzen Nerven, wie die ganzen Hormone da mit reinspielen. Ein Wunderwerk. Und gleichzeitig merken wir, dass wir, obwohl wir ein Wunderwerk Gottes sind, dass wir trotzdem Gott oft reduzieren und beschränken auf die Fähigkeiten unserer Mitmenschen. Und dann sind wir uns nicht so ganz sicher, ist Gott wirklich treu zu dem, was er gesagt hat? Ist Gott wirklich fähig, was ich in der Bibel sehe, das wieder zu tun? Und dann haben wir Probleme im Glauben, haben wir Probleme, Gott beim Wort zu nehmen, weil wir, glaube ich, manchmal entgegengesetzt dem, was wir gerade gesungen haben, Gefahr laufen, Gott zu reduzieren auf menschliche Beschränktheit. Wir schauen so viel auf Jesus und auf seine Menschheit, was wunderbar und wichtig ist, weil es uns ein Vorbild ist, dass wir manchmal vergessen, wer Gott eigentlich ist. Dass wir gerade gesungen haben von ganzem Herzen, dass Gott so groß ist. Dass Gott so, so groß ist. Und das Problem, was wir Menschen haben, ist, wir denken oft in unserer kleinen Box, packen Gott da irgendwie rein und denken in dieser kleinen Box. Und wenn wir ein bisschen nachdenken würden, jeden Morgen, wie wunderbar unser Körper gemacht ist, wie viele Milliarden oder Billionen Synapsen da oben funktionieren müssen, damit meine Beine den richtigen Weg ins Badezimmer finden. Allein das ist schon unbegreiflich, was Gott in meinen Körper hineingelegt hat und was ich ohne mit der Wimper zu zucken einfach gebrauche und das Staunen vielleicht verlernt habe. Ich habe mit meinen Schülern gerade so das Thema Planeten. Und mein Sohn ist da auch recht interessiert. Heute Morgen hat er sich schon ein Video über das schwarze Loch reingezogen. Das ist gute Kost am Morgen, kurz vor 7. Auf jeden Fall haben wir zum Beispiel über ein schwarzes Loch geredet. Und ich bin absolut fasziniert davon. Weil das schwarze Loch, es ist einer der faszinierendsten und krassesten Dinge, die da oben rumschwirrt. Wenn du nicht zufrieden bist mit deinem eigenen Körper und sagst, ja, das ist doch normal, da habe ich mich dran gewöhnt. Dann stelle ich dir ganz kurz vor, was ein schwarzes Loch ist. Ein schwarzes Loch ist ein Ding da oben im Himmel, was so wie ein großer Strudel funktioniert, den du in der Badewanne hast, wenn du duscht oder gebadet hast und das Wasser ablaufen lässt, dann bildet sich so ein kleiner Strudel, so etwas ungefähr, nur in XXXXXL-Format da oben am Himmel. Das heißt, das saugt alles auf, was ihm zu nahe kommt. Da hat man tatsächlich neulich geschafft, ein Foto davon zu machen. Und dann sieht man, wollte ich eigentlich zeigen, aber ich war mir nicht so ganz sicher, wie das mit den Lizenzen ist, von dem her beschreibe ich es dir. Das heißt, wenn man davon ein Foto macht, dann sieht man da so einen glühenden Ring, der in der Mitte, wie gesagt, ein schwarzes Loch hat. Und außenrum, bei diesem Strudel, da kreist alle möglichen Arten von Materie und auch Licht. Und das kreist so schnell, nicht so schnell wie in deiner Badewanne, sondern das kreist und rast in halber Lichtgeschwindigkeit. Man hat tatsächlich einen Stern messen können, der mit 8000 Kilometer pro Sekunde da seine Bahnen kreist. Also ziemlich schnell unterwegs sind die Teilchen. Wenn die Teilchen so schnell unterwegs sind, dann fangen sie an zu glühen. Mit dazu im Gepäck, auf der Reise ist auch noch Licht. Deshalb so ein heller Ring um dieses schwarze Loch. Wenn das Licht dann da reinfällt, dann ist die Krümmung von diesem Loch, wie immer das auch sein mag, so steil, dass da nie wieder irgendein Licht rauskommt. Dieses Licht, dieses schwarze Loch entsteht meistens dadurch, dass ein Stern implodiert oder stirbt. Das heißt, ein Stern fällt durch verschiedene wechselmäßigen Gesetze, irgendwie Kräfte, fällt in sich zusammen und da wird Masse so arg komprimiert, dass ein schwarzes Loch, das die Größe von einer Münze hätte, die gleiche Masse hätte wie die ganze Erde. Und da kommen wir so an die Grenzen von unserer Vorstellungskraft oder ein bisschen weiter darüber hinaus. Also im Weltall da oben, da herrschen Gesetzmäßigkeiten und Dinge, die wir nicht im Ansatz verstehen. Ganz zu schweigen von dem, wie groß das Universum ist. Das wohl in unserer Galaxie, wie war das? Ich habe es mir aufgeschrieben, 100 Milliarden Sterne sind und es aber auch noch 100 Milliarden Galaxien gibt. Also ganz zu schweigen von dieser Größe, sind da oben Dinge tagtäglich irgendwie am Geschehen, die wir nicht ansatzweise verstehen können. Und das nächste schwarze Loch ist tatsächlich in unserer Galaxie, das ist 1500 Lichtjahre entfernt. Das heißt, wenn wir jetzt ein Foto machen, dann sehen wir das Licht, was vor 1500 Jahren losgeflogen ist. Das heißt, wir sind jetzt nicht in unmittelbarer Gefahr, da irgendwie reinzufallen. Aber trotzdem sollte das uns ein bisschen lehren, wie groß Gott ist. Und wie Abraham, dem Gott gesagt hat, komm mal raus aus deinem kleinen Zelt, komm mal raus aus deinen Alltagsproblemen, komm mal raus aus deinem menschlichen Schicksal, was vielleicht irdisch gesehen noch so dramatisch sein mag. Aber verglichen mit dem, was Gott dir jeden Morgen am Himmel zeigen will, ist es nur äußerst gering. Und mein Wunsch ist es, dass wir heute Morgen ein bisschen einen kleinen Blick aus unserer Box hinauswerfen. Und nicht einfach nur, um zu staunen, wie schön die Sterne sind, sondern was Gott in deinem und in meinem Leben tun will bzw. getan hat. Und da lade ich dich mal ein, dass du mit mir ins Alte Testament gehst, wenn du so mutig bist, dich da in den Dschungel der kleinen Propheten reinzuwagen. Da darfst du mal auf die Suche nach Habakuk 1, Vers 5 gehen. Bei mir verstecken sich die kleinen Propheten immer, also wenn du es nicht findest, ich habe großes Mitgefühl mit dir. Deshalb habe ich so ein bisschen gecheatet und mir hier so eine Schnur reingelegt. Genau, da lese ich mal vor, Habakuk 1, Vers 5. Da warnt Gott die Menschen, lang bevor Jesus geboren wird, vor, dass etwas kommen wird, was größer wird, als unsere Box das vielleicht so erlaubt. Und da heißt es in Habakuk 1, Vers 5, seht euch um unter den Heidenvölkern und schaut umher, verwundert und entsetzt euch. Denn ich tue ein Werk in euren Tagen, ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzählte. Paulus gebraucht das später, die gleichen Verse auf das, was in Jesus kam, in Apostelgeschichte 13, Vers 41. Gott plant etwas, versucht die Menschen vorzubereiten, dass Jesus kommt und er warnt sie, es wird so krass sein, dass du dir das nicht vorstellen kannst. Also wenn du erstmal dagegen bist, erstmal das für Unsinn hältst, dann ist Gott nicht schockiert. Auch wenn du heute diese Message hörst, die Verse, die wir gleich lesen, und du es erstmal ablehnst, dann ist Gott nicht schockiert. Aber Gott und der Heilige Geist wollen heute an deinem Herzen, an deinem Hirn ein bisschen arbeiten, dass du wenigstens wagst, deine kleine Box ein bisschen zu öffnen und wenigstens zulässt, dass es sein könnte, dass Gott etwas so Krasses in deinem Leben tun möchte, beziehungsweise schon getan hat, dass du es in erster Sekunde, wenn du es erst mal hörst, es nicht glaubst, weil es zu groß erscheint. Gott warnt die Menschen hier vor. Es kommt etwas, das ist krasser als das, was du jemals mit deinen kleinen 7 Billionen Synapsen angefangen hast, auch nur für wahr zu halten oder für möglich zu halten. Und darüber wollen wir heute mal sprechen. Wo Gott zu Abraham sagt und ihn erinnert an die Zusagen, die er ihm gegeben hat. Abraham war ein alter Mann geworden, seine Frau ebenso. Und er sagt ihnen, ihr werdet Nachwuchs bekommen. Und das dient uns in der Bibel als Vorbild, im Alten wie im Neuen Testament, dass wir Worte Gottes glauben, auch wenn unsere kleinen grauen Zellen recht langsam sind, dies nachzuvollziehen. Aber Gott wünscht sich von dir und von mir, dass wir ihm dieses Vorschussvertrauen geben, dass wir ihm wenigstens unsere kleine Box mal ein bisschen öffnen und fragen, ist das möglich, dass das für dich heute ist, dieses Wort. Oft begrenzen wir Gott auf das, was wir kennen. Und nicht nur in unserem Alltag, nicht in unserem Körper, nicht nur im Weltall gibt es Dinge, wo wir merken, dass unsere kleinen grauen Zellen nur sehr schwer hinterherkommen. Ich habe im Studium zum Beispiel Mathematik für auf Lehramt studiert und da haben wir recht am Anfang ein Thema gehabt, unser Dezimalsystem. Das lernt man ja zum Beispiel oder wiederholt man wieder in der 5. Klasse, dass die Zahlen so aufgebaut sind, dass man nach 10 Dingen, die man da irgendwie gesammelt hat, sagen wir mal für die Kinder unter uns, 10 Gummibärchen haben wir da und dann machen wir so, wenn wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wenn wir zur 10 kommen, dann packen wir die alle in eine schöne Tüte, machen eine Gruppe und dann sagen wir nicht mehr, sie hat nicht nur eine Ziffer, sondern geben wir quasi eine Ziffer dazu. Dann haben wir nicht nur die 9, sondern wenn wir eins dazulegen und eine Tüte zumachen können, dann haben wir die 0 und die 1. Wo man sich erstmal denkt, aus 10 wurde 1? Ja, weil wir eine neue Stelle eröffnet haben. Und da hinten ist eine 0, sieht erstmal nach wenig aus, aber das bedeutet tatsächlich, die 1 und die 0 bedeutet tatsächlich, dass da 10 Gummibärchen drin sind. Jetzt kann es aber auch sein, dass wir Menschen, weil wir ja 10 Finger haben, nicht auf die Idee kamen, dass wir Zehnersysteme haben, sondern was wäre, wenn Gott uns nur 2 Finger spendiert hätte, dann hätten wir vielleicht ein Zweiersystem, ein Binär- oder Dualsystem. Das heißt, ein Gummibärchen wäre immer noch die 1. Das zweite Gummibärchen, weil wir nur 2 Finger haben, wäre dann schon die 0,1. Wäre ja möglich gewesen. Irgendjemand hat sich das mal ausgedacht, ein Dezimal, also ein Zehnersystem, auszudenken da. Das heißt, unsere 3 wäre dann 1 und diese nächste 1 steht ja eigentlich für 2. Das heißt, die 4 wäre dann schon 0, 0, unsere 2 mal 2 Gummibärchen und dann eine 1. Und wenn wir schon bei 4 an unsere Grenzen kommen, darfst du dir mal vorstellen, wie viel Gewöhnung es braucht, wenn du 573,24 plus 5 rechnen sollst. Wenn wir bei der Zahl 4 schon an unsere Grenzen kommen, vielleicht bist du schon bei deiner 2 an deine Grenzen gestoßen, dann merken wir, wir haben zwar 7 Billionen Synapsen da oben drin, aber irgendwie trotzdem ist dann trotzdem nicht alles möglich für uns. Wenn wir Menschen so beschränkt sind und Gott, nicht nur der Meister der Mathematik, nicht nur der Meister der Biologie, der Meister des Universums ist, und uns in seinem Wort etwas gezeigt hat, was weit über unsere Vorstellungskraft hinausgeht, dann sollten wir diesem Gott, dem Schöpfer der Welt, deinem Schöpfer, wenigstens mal ein paar Sekunden Vorschussvertrauen geben, weil er uns eine Höhe der Mathematik und des geistlichen Lebens gleich präsentiert, was wir in unserer seelisch-irdischen mentalen Logik nicht immer sofort gleich nachvollziehen können. Also, ich hoffe, du bist bereit für diese kleine Reise, dass wir ein bisschen in den Himmel schauen, Gott Vorschussvertrauen geben für das, was er uns gleich offenbaren will. Dass wir, wie Abraham aus unserem Zelt, unseres kleinen, beschränkten Daseins, dass ich mich darauf konzentriere, dass mein kleiner Zehennagel gerade eingewachsen ist und dass ich gerade irgendwie doppelte Miete zahlen musste und dass ich gerade mein Reifen die Luft ausgegangen ist und ich deshalb schlecht gelaunt bin. Lass uns vielleicht mal gerade raustreten aus dem, dass unsere Vergangenheit uns gefangen hält in einer kleinen Box und uns verdammen will, dass wir nie rausgehen können und werden. Lass uns heute mal unsere Box öffnen, unser Zelt öffnen, raustreten und Gott hören, hören, schau mal hoch zum Himmel und erkenne, wie groß ich bin. Und glaube mir, dass ich fähig bin, das genau zu tun, was du vielleicht schon 100-mal gelesen hast, aber noch nie in dein Herz gelassen hast. Und du deshalb aufgrund deines mangelnden Glaubens heute in dem Leben bist und dich als die Person siehst, die du bist. Oder der du denkst, der du bist. Also lass uns Gott ein bisschen Vorschussvertrauen geben, wenn wir heute über ihn reden. Und wir müssen wissen, Gott ist nicht gebunden an Raum und Zeit.
Schon wieder die nächste Box, die öffnet. Eieiei.
Gott ist nicht gebunden an Raum und Zeit. Gott ist Geist, sagt das Wort Gottes. Was das auch immer heißen mag. Das heißt, er ist nicht gebunden an diese logische Ebene, die wir als seelisch-irdische Menschen irgendwie nachbuchstabiert haben. Und denken, weil wir das ziemlich weit können und über 30 Jahre alt sind, sind wir irgendwie schlau geworden. Lass uns vorsichtig sein, dass wir zu hoch von uns selbst und unserer Fähigkeit denken. Und Gott gibt uns immer wieder Möglichkeiten, das auch hautnah zu erleben. Und eine Möglichkeit ist das Sprachengebet. Das Sprachengebet, wo Gott uns übernatürlich eine neue Sprache gibt, die unser Mund plötzlich anfängt zu sprechen, wo wir vielleicht nicht mal ein tolles Gefühl haben und immer wieder denken, warte mal, ist das eigentlich wirklich von Gott? Oder habe ich mir da irgendwas aufschwatzen lassen? Dieses Sprachengebet, das ist eine übernatürliche Sprache, die deine Seele, die deinen Verstand nicht versteht, sagt 1. Korinther 14. Und trotzdem, glaube ich, sind zwei Dinge sehr kostbar im Sprachengebet, was unser Herz mit Sehnsucht füllen sollte, dass jeder von uns das hat. Paulus betet in 1. Korinther 14 und wünscht, dass jeder das hätte. Also irgendwie, wenn der Apostel Paulus davon überzeugt ist, dann sollte ich wenigstens mal die Frage stellen, Gott, sollte ich Sehnsucht haben, diese Gabe zu haben? Und wenn ich sie habe, gebrauche ich sie jeden Tag. Ich glaube, sie lässt unseren Verstand ziemlich fruchtleer, wie die Bibel das sagt, ziemlich ohne Ergebnisse zurück. Aber es erbaut meinen Geist und es lehrt meinen Verstand, dass es eine ganz, ganz andere Ebene gibt, auf der Gott ist, auf der Gott wirkt, als das, was ich mit meinen kleinen grauen Zellen begreifen kann. Und manchmal fühlen wir uns als Pseudowissenschaftler, Pseudotheologen, dass wir über schwarz-weiße Buchstaben auch noch diskutieren und streiten können, aber nicht im geringsten die Ebene des Geistes kennen. Über die Bibel die ganze Zeit spricht. Und eine ganz einfache Art und Weise, da hineinzukommen, ist das Sprachengebet. Von dem her will ich dich sehr ermutigen, dass du das in deinem Herzen schätzt und jeden Tag praktizierst. Bei mir hat es einige Jahre gedauert und einmal war ich auf dem Weg von der Arbeit nach Hause und plötzlich, zack, war es da. Also es kommt irgendwie manchmal so, wie Gott es will und nicht, wie ich es will. Aber es ist super, super kostbar. Habakuk 1,5 sagt darum, nein, seht euch um unter den Heidenvölkern und schaut umher, verwundert und entsetzt euch, denn ich tue ein Werk in euren Tagen und in deinem Leben. Du würdest es nicht glauben, wenn es man dir erzählt. Und das, was ich heute erzähle, ist nicht meine Idee, um dich ein bisschen besser fühlen zu lassen, dich ein bisschen zu ermutigen, weil du gerade ein bisschen schlecht gelaunt bist, Umstände gerade schwierig sind und gerade mit Krankheit zu kämpfen hast. Das ist nicht meine Weisheit, sondern es ist Gottes Wort, was dir heute zugesprochen wird. Und ich will dich ermutigen, dass du mehr erwartest als das, was du bisher gewohnt bist. Dass du mal aus deiner Box hinauskommst, dass du deine Grenzen erweiterst, dass du mal versuchst, auf dem Wasser zu gehen, weil Jesus dich ruft. Dass du versuchst, die Bibel zu lesen als das, was sie wirklich sagt. Und dann stößt du im Alten Testament an Stellen, wo Josua dem Himmel sagt, dass die Sonne stehen bleiben wird. Soll. Und du dir denkst, wie soll das denn möglich sein? Und wir merken, wir sind bei dem Wunder, dass die Sonne stehen bleiben würde, verwundert. Spätestens, wenn ich ein schwarzes Loch betrachte und ein bisschen darüber studiere, was ich sehr empfehle, dass du immer wieder auch dir Dinge an Wissen aneignest, die dich vielleicht gar nicht so interessieren oder die größer sind, nicht unbedingt dann mit deinem Alltagsgeschäft zu tun haben. Dass du das Staunen nicht verlernst. YouTube ist voll von super kostbaren Wissen, was dich ein bisschen über deinen eigenen Tellerrand hinausgucken lässt. was nicht nur darum geht, wie funktioniert mein Auto, wann muss ich heute Morgen los, welches Frühstück will ich essen, welches Frühstück tut mir eigentlich gut, wie kann ich möglichst allen Störenfrieden auf meiner Arbeit irgendwie umgehen, sodass ich abends möglichst pünktlich und frühzeitig von der Arbeit wieder nach Hause gehen kann und einen ruhigen Abend haben kann. Da gibt es noch mehr im Leben. Es gibt noch mehr. Und warum nicht aus unserem Zelt mal herauskommen? Das ist das Kostbare von so einem Gottesdienst. Hier bist du quasi so ein bisschen gezwungen, hier zu bleiben. Weil rechts und links sitzt jemand. Du kannst nicht unbedingt aus der Reihe gleich raus, die meisten. Es ist wunderbar, wenn wir solche Momente haben, wo wir erlauben, dass wir über unseren Tellerrand hinausgucken. Das hat Gott an mir getan. Das Evangelium, von dem hier in Habakuk die Rede ist, ist nicht nur, dass Gott ein Mensch wird und sogar für uns stirbt. Dass beides atemberaubende Dinge sind. Es gibt noch viel, viel mehr. Und den Fehler, den wir manchmal machen, ist, dass wir dabei stehen bleiben. Und dankbar zurückbleiben, was wir sollten, aber nicht weiterlesen, beziehungsweise nicht weiter glauben, was die Bibel eigentlich noch alles für uns hat. Dann sind manche von uns so mutig, auch noch an den Heiligen Geist zu glauben. Das heißt, an diesen Gott des Universums, der in mir lebt. Aber selbst manche von uns bleiben dabei stehen und sagen, ich bin wiedergeborener Christ, erfüllt mit dem Heiligen Geist und ich spüre seine Kraft auch ziemlich oft. Und neulich hat er auch zu mir geredet. Wunderbar, Gratulation. Es gibt noch viel, viel mehr. Es gibt noch viel, viel mehr, als dass ich mich privilegiert fühle, aber trotzdem immer noch Tag für Tag merke, wie schwach ich bin. Es gibt noch viel, viel mehr. Es gibt noch viel, viel mehr, zum Beispiel in 2. Korinther 5, 17. Was Gott mich gerade Millimeter für Millimeter erkennen lässt, wie kostbar das ist, wenn wir das erkennen. Und da sagt Paulus, von dem, was viele von uns, was ich im großen Maße noch nicht angefangen habe, tatsächlich zu glauben für mein Leben, weil es mir zu groß erscheint. Weil es mir zu hoch erscheint, weil es mir vielleicht zu ungreifbar erscheint, nicht praktisch genug, weil meine Seele, meine Gefühle, meine Laune mir dies nicht immer bestätigt, aber trotzdem die Bibel so klar davon redet. Und da sagt der Heilige Geist in 2. Korinther 5, 17 zu uns, darum ist jemand in Christus. Das bedeutet diese enge Gemeinschaft mit Jesus. So ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden.
Alles neu geworden, aber mein eingewachsener Zehennagel ist immer noch da. Ja, nicht an deinem Körper in erster Linie, sondern in meinem Geist ist alles neu geworden.
Das Alte ist vergangen. Jetzt finde ich aber 15.300 Beispiele, wo ich das irgendwie noch nicht spüre oder sehe oder noch nicht begreifen kann. Und sag, okay, das ist ein netter Vers, das meint wahrscheinlich die Hoffnung auf den Himmel. Nein, hat erstmal nichts mit dem Himmel zu tun, beziehungsweise mit dem Himmel, der schon in dich hineingekommen ist. Also oft tendieren wir dazu, theologisch wunderbar elegant die Dinge in die Zukunft zu verlegen und merken, dass uns die ganzen Verheißungen wie Sand durch die Finger ringen und plötzlich nicht mehr da sind. Und ich ein miserabler Christ bin, obwohl Gott mich schon vorwarnt, dass diese Gefahr besteht, dass ich jede Verheißung, die da drin stehe, auseinandernehme und sage am Ende, ja, kann noch nicht so sein für mich, ich spüre es noch nicht. Obwohl Gott mich immer wieder erinnert, du bist brandneu geworden. Davon redet Jesus schon, diese neue Geburt. Das heißt, das Alte ist vergangen. Paulus geht da weiter in Römer 6, 6. Das darfst du mal mit mir folgen. Ein paar Kapitel davor. Römer ist das Buch davor, Römer 6, 6, da sagt Paulus, dass tatsächlich das Alte vergangen ist. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch, der von der Sünde geprägt und gebunden war, ein Knecht der Sünde war, er ist mitgekreuzigt worden, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Das Wort Gottes sagt hier, du bist nicht gebunden zu sündigen. Weil dein alter Mensch, du sollst ihn nicht nur unterdrücken, du sollst ihn nicht einfach nur töten. Er ist getötet worden.
Wow. Jetzt kommen wir langsam so ein bisschen an unser Zeltrand, wo manche von uns sich noch nicht raustrauen, weil sie sagen, das kann gar nicht sein. Das kann nicht sein. Und hier kommt der Moment, wo du Gott vielleicht ein klein wenig Vorschussvertrauen geben könntest. Dass du überhaupt zulässt, dass das möglicherweise, wenn es heute schönes Wetter ist, es ist schönes Wetter, und du dich gut fühlst, dass es vielleicht möglich ist. Dass es vielleicht möglich ist, dass die Bibel tatsächlich eventuell recht hat. Könnte sein. Die Wahrscheinlichkeit besteht. Das heißt, was in mir übrig geblieben ist, ist eine neue Schöpfung. Aber jetzt sagst du, Bernd, wenn das wirklich wahr ist, warum?
Und dann finden wir 25.000 Beispiele unserer Erfahrung, die wir ganz geschwind, ohne zu zögern, über das Wort Gottes gesetzt haben.
Das sind nicht meine Verse. Weit über meine Logik, mein Verstand.
Aber ist das möglich, dass du brandneu bist und deine alte Schöpfung nicht mehr wirkt?
So hört sich das zumindest an. Und meiner Meinung nach ist das enorm cool.
Erlaube einfach mal den Gedanken, dass du einen Tag nur geleitet vom Heiligen Geist lebst. Lass den Gedanken nochmal zu. Ist nicht Sünde, keine Angst. Lass den Gedanken nochmal zu. Bete mal drüber. Wie würde ein Tag aussehen in deinem Herzen, wo du 100% geleitet vom Heiligen Geist bist? Darfst du gerne in den Evangelien mal nachlesen, wie das aussieht. Und die Bibel sagt, dass Jesus nicht nur für dich gestorben ist, er ist mit dir gestorben, beziehungsweise du mit ihm.
Das sagt das Wort Gottes.
Und wenn du das Wort Gottes glauben willst, dann fängst du an zu erkennen, dass in dir das größte Wunder passiert ist, was im Universum passiert ist. Dass nicht nur Jesus als Gott Mensch geworden ist. Nicht nur, dass dieser Gott gestorben ist in menschlicher Hülle, wieder zum Vater aufgefahren ist, sondern dass dieser gleiche Weg sinnbildlich für dein Leben steht. Und dass die ganze schlechte Laune,
weil meine Miete doppelt abgezogen wurde, weil meine Mitmenschen irgendwie manchmal ungenießbar sind, weil ich mich manchmal blöd fühle, weil ich alle möglichen Herausforderungen habe, nicht nur mein eingewachsener Zehennagel,
dass sich das manchmal nicht echt anfühlt und meine Seele mir das raubt, was das Wort Gottes mir eigentlich erklärt über meinen geistigen Zustand. Wie schön wäre das, wenn wir diese Gebetszeiten dafür nutzen, dass wir das Wort Gottes wirken lassen auf uns, dass wir es kauen, wie Luther sagte, in unser Herz lassen und allein die Frage mal uns trauen zu stellen, wenn das wirklich wahr ist,
was läuft dann hier oben noch falsch?
Nämlich genau das ist das Problem noch. Römer 12,2 sagt uns, dass wir unsere Gesinnung verwandeln lassen sollen. Und das ist der kritische Punkt.
Weil unsere Seele, von der die Gedanken geprägt ist, so stark und so laut ist. Und dann wird mir Unrecht getan, dann erfüllt meine Frau nicht alle Wünsche und Bedürfnisse, die ich habe, und dann schreit meine Seele so laut. Dann übergehen mich meine Kollegen. Dann besucht mich meine Chefin in meinem Unterricht zum falschen Tag und ich bin sauer auf sie, weil ich nicht vorbereitet war und ich das nicht wollte. Und dann schneidet der Mensch an der Ampel meine Vorfahrt.
Und schon bin ich wieder willkommen in meiner Seele, die ihre Rechte ziemlich genau weiß zu vertreten.
Und ich merke, wow, meine Gedanken lehren mich auf was anderes als das, was das Wort Gottes mir zeigt, wer ich geworden bin. Und hier ist die Kampfarena. Und ich dachte mir gestern so, stell dir mal vor, zwei Räume. In einem Raum ist, sagen wir mal, Peter. Er ist 45 Jahre alt. Er ist, sagen wir mal, Hausmann. Er kümmert sich um die Kinder. Er hat hier und da ein bisschen noch online ein paar Geschäfte am Laufen. Und er kommt immer wieder in sein Gebetskämmerchen, in seinen Gebetsraum, schließt hinter sich zu und ist erstmal überwältigt mit den ganzen Aufgaben, die er tun muss. Mit der Unfähigkeit, seine Kinder zu erziehen, seiner mangelnden Wissen, wie man online jetzt seine Produkte wirklich besser verkauft, weil andere das viel besser können und seine Zahlen einfach nicht stimmen. Sein Chef ihm Druck macht und er
niedersackt im Gebet und sagt, Gott, wie soll das werden? Wie soll das werden? Gott, ich fühle mich so schwach. Danke, dass du da bist. Danke, dass du Sünder liebst. Danke, dass du schwache Menschen wie mich aufnimmst. Jetzt haben wir den anderen. Nennen wir ihn Paulus. Er hatte nicht so einen guten Tag. Er hat ein paar Steine an den Kopf bekommen, wurde gesteinigt, ist dann wieder aufgestanden, weil seine Freunde so nett waren, für ihn zu beten. Genau, die Erinnerungen, die Narben hat er immer noch. Jetzt findet er sich gerade wieder in einer Gefängniszelle. Hat einen schlechten Tag. Sein Dienst wurde nicht anerkannt, wurde nicht angenommen. Seine Botschaft wurde verlacht. Ein paar Steine flogen, wie gesagt. Seine Kollegen sind auch nicht immer so treu. Der eine, der Markus, der reist einfach wieder ab, weil es irgendwie ihm zu tough ist. Und dann sitzt er da und weiß aber, dass die Gegenwart Gottes da ist. Er spürt sie nicht. Aber er steht auf in seiner Zelle, in seiner Gebetszelle und lobt Gott. Spürt die Gegenwart Gottes. Weiß, dieser Gott des Universums ist auf seiner Seite. Das heißt, jeder Dämon, jeder Feind, der aufsteht, ist höchstens so groß wie Goliath. Und er wird gewinnen. Er wird siegen, weil er weiß, dass es nicht um ihn geht. Er weiß, er ist mit sich im Reinen. Er weiß, er kann sich selbst lieben, er kann andere lieben. Er bringt seine Feinde vor sich, betet für sie. Gott schenkt ihm Erkenntnis über den einen, der die Steine geworfen hat, dass dieser am Tag vorher seine Frau verloren hat. Deshalb sein Herz voller Ärger ist. Zwei komplett verschiedene Universen. In welchem sind wir meistens eher unterwegs? Umstände spielen meistens nicht so die Rolle. Aber ich dachte mir, wir haben beide die gleichen Voraussetzungen. Jeder von uns hier im Raum hat die gleiche Voraussetzung. Wenn wir in einen Raum gehen und uns vornehmen zu beten. Gleicher Raum, gleiche Größe, gleiches Herz, gleicher Heilige Geist in uns, gleiche Bibel mit den Zusagen, gleicher Vater, gleiches Werk am Kreuz, gleiche Verheißung. Alles gleich. Aber der Unterschied ist, der eine glaubt, der andere nicht. Weil es ihm zu groß erscheint. Weil er es nicht spürt. Weil er. Das kannst du dich verdammt fühlen und sagen, ja, für mich ist auch Gebet immer so schwierig. Oder du kannst dich ermutigt fühlen, weil du merkst, das da ist auch für mich möglich. Paulus war nicht ein besserer Mensch wie ich. Er hatte nicht mal eine höhere Berufung. Paulus ist seine Berufung, meine Berufung ist die gleiche. Zugang zu haben, alle Zeit zur Gegenwart Gottes. Gefüllt zu sein mit dem Heiligen Geist und mehr noch. Mein alter Mensch ist mitgestorben mit Jesus und jetzt lebt in mir ein neues. Du hast die gleichen Voraussetzungen wie Paulus. Ich habe die gleichen Voraussetzungen zu Paulus. Nur ich fürchte, dass Paulus schneller in der Gegenwart Gottes ist als ich oft. Dass Paulus sich weniger von seinen schwierigen Umständen blenden lässt, als ich es oft tue. Das heißt, ich will wachsen. Ich will, wenn ich die Tür hinter mir zumache, ja noch mehr, wenn ich in meinem Auto sitze, wenn ich durch mein Schulhaus laufe, dann will ich permanent in meinem Herzen in der Gegenwart Gottes leben. Dann soll Gebet nichts Anstrengendes sein, wozu ich mich überreden und überwinden muss. Sondern dann soll es die anziehendste Sache sein, die ich als Mensch privilegiert bin, zu genießen. Heißt nicht, dass Gebet immer nur Ausruhen ist. Aber dann ist es ein Ort eines Privilegs und nicht der Ort eines Fluches. Ich habe gestern von einem Pastor, der sehr gereift aussah, so eine Erklärung gehört, was Demut ist. Und er meinte, Demut ist, wenn ich meine eigene Fehlbarkeit und Sündhaftigkeit erkenne. Und er erklärte, wie das mich dazu führt, dass ich mit meinen Mitmenschen auch Mitgefühl habe. Weil ich erkenne, wenn du großartig versagst, dann erkenne ich, ich bin eigentlich im gleichen Boot. Und diese Worte klingen sehr weise. Aber wenn ich hier einen Punkt mache, sind sie falsch. Weil ich völlig daran vorbeigehe, was das Wort Gottes mir so oft sagen will. Warum startet Paulus jeden Brief an eine Gemeinde und auch einige an die Einzelpersonen damit, dass er an die Heiligen schreibt? Und oft fühle ich mich als Sünder, dem vergeben wurde. Das lehrt die Bibel nicht. Du warst ein Sünder, dem vergeben wurde. Du bist keiner mehr. Das lehrt die Bibel. Ich habe heute nachgeschaut, Sünder. Wo kommt das Wort vor? Im Alten Testament sehr oft und oft in Evangelien und an anderen verschiedenen Stellen im Neuen Testament, wo es meistens über Menschen spricht, die weit entfernt sind von Gott, die nicht in Beziehung sind mit Gott. Jakobus erlaubt sich die Frechheit, einmal Christen mit dem Wort zu ermutigen und zu ermahnen, dass sie näher zu Gott wieder kommen sollen. Ansonsten findest du das Wort praktisch nicht. Und doch ist es uns so vertraut. Und wenn wir die Bibel so anfangen, wenn wir die Briefe, auch den Römerbrief, so anfangen, wie Paulus startet, er schreibt an die Heiligen. Und wenn ich mein Gebet starte mit, ich bin ein Heiliger, der vor Gott kommt, dann bete ich ganz anders. Dann glaube ich das, dass ich eine neue Schöpfung geworden bin. Und ich reiche mal diesen Vers nach, den ich gerade ausgelassen habe, in 2. Korinther 5, 19 dann, wo Paulus genau diese Worte gebraucht. Da heißt es, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen, dich eingeschlossen, mich eingeschlossen, ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung auch noch in uns legte und uns diesen Auftrag gibt, nicht das für uns nur in Anspruch zu nehmen, sondern auch zu leben und weiterzugeben. Gott hält dir keine Sünde, rechnet dir keine Sünde an. Und wieder stehen wir manchmal vor den Zelttoren und wagen es nicht durchzugehen, weil die Scham in unserem Herzen so groß ist, weil vielleicht Religiosität uns so sehr eingehämmert und getrichtert hat, dass du ein Sünder bist, der nicht in die Gegenwart Gottes kommen kann. Außer du hast was grandios Tolles gemacht und selbst dabei hat der Feind Leichtigkeit, dir das auch wieder zu zerstören. Selbst wenn du heute oder gestern einen Toten auferweckt hast, 35.000 Menschen zu Jesus geführt hast, kann der Feind mit einem Gedanken, dass du es ja eigentlich für deine Ehre nur gemacht hast, alles wieder zerstören. Also mit eigener Ehre, eigener Leistung ist nichts. Das ist kein sinnvoller Weg in die Gegenwart Gottes, sondern viel, viel mehr das, was Jesus getan hat, ein für alle Mal. Merkst du, wie wunderbar das wäre, wenn wir uns als Heilige sehen und fühlen? Und Paulus haben wir gerade schon gelesen, Römer 6, 6. Haben wir das schon gelesen? Ja, nochmal, Dankeschön. Da sagt er das nämlich. Römer 6, 6, wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Er fängt das Kapitel an und sagt, ja, sollen wir dann einfach sündigen? Wenn ich sage, ich bin kein Sünder mehr, ja, ich kann alles tun quasi, ist völlig alles egal. Natürlich nicht. Warum solltest du das tun, wofür du gestorben bist? Wenn die Sünde in dir gestorben ist, warum solltest du noch sündigen? Macht keinen Sinn. Das heißt, sündigen ist keine Option mehr, sondern nur noch Heiligkeit. Und Heiligkeit ist nicht deine Intensität, deine Anstrengung, sondern das, was Gott dir geschenkt hat und durch dich wirkt. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir aus unserer Box rauskommen. Ich wünsche mir so sehr, dass wir die Zelte öffnen und rausgucken, was Gott eigentlich für uns hat. Und es ist vielleicht im großen Maße für dich und für mich immer noch so, dass wir es nicht wagen, das zu glauben. Ja, aber guck uns schon vorwarnt. Es ist zu groß, als dass du es einfach so glaubst und annimmst. Es braucht diese Zeit, dass wir zu dem Punkt kommen, ja, ich glaube dem Wort Gottes mehr als meine eigenen Gefühle, meine eigene Logik. Und der am meisten davon profitiert, bist gar nicht mal du, sondern sind deine Mitmenschen. Wo du ihnen Liebe schenkst, nicht weil sie von dir, dass du ihnen Liebe schenkst, nicht weil du Liebe von ihnen bekommen hast, sondern weil du von Gott Liebe bekommen hast. Und das ist meine letzte Stelle, die so hell strahlt, Römer 5. Und da will ich von 1 bis 5 lesen, weil es uns beschreibt, dass Gott einmalig etwas in uns getan hat, wozu wir nichts hinzufügen können. Und trotzdem, dass es so einen Weg braucht, dass wir das tatsächlich in der Fülle erleben. Da heißt es in Römer 5, 1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Also er spricht in Vers 1 davon, dass Jesus für uns gestorben ist. In Vers 2 geht er weiter. Diese Gnade, die hier steht, ist nicht die Gnade, die du bekommen hast, weil deine Schuld vergeben wurde, sondern eine Gnade, in diesen Zustand zurückversetzt zu werden, den wir am Anfang im Garten verloren haben,
was die Herrlichkeit Gottes ist. Und das ist eine Hoffnung auf die Herrlichkeit. Und wir rühmen uns dieser Herrlichkeit. Wie voll ist mein Gebet voller Klagen und Murren und Bitten für Segen? Und wie voll ist das, mein Gebet voll von Rühmen, was Gott mir bereits geschenkt hat? Ist diese Hoffnung auf die Herrlichkeit, die in mir bereits lebt, ist das etwas, was mein Gebetsleben prägt? Ist da Jubeln? Ist da Tanzen? Sind da Freudentränen? Ist da auf den Boden legen? Oder schlafe ich gewöhnlich auf den Knien ein oder wo ich auf meiner schönen Couch sitze? Die Herrlichkeit Gottes wurde uns geschenkt. Das heißt, in anderen Worten, was Paulus sagt, ist, das Alte wurde weggenommen. Die innere Zwang zu sündigen, alles andere zu leben, außer das Ebenbild Gottes, wurde weggenommen. Und jetzt beschreibt er in Vers 5, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn es sind nicht wir, die erarbeiten müssen, sondern es wurde geschenkt, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das heißt, Jesus ist nicht nur für mich gestorben. Mein innerer alter Mensch ist gestorben. Diese Tendenz und der Drang und die Zwang, die Sklaverei zu sündigen, ist gestorben, ist nicht mehr wirksam, sagt das Wort Gottes. Und etwas Neues ist in mir, hat angefangen zu leben. Etwas ganz, ganz Neues, was ich vielleicht nicht wage, anzufangen zu denken. Aber ich denke, das wäre Stolz. Demut ist nicht, dass du dem Wort Gottes widersprichst. Demut ist ein Teil der göttlichen Liebe, die begreift, alles, was ich bin und habe, ist dafür da, dass ich dich segne. Und wie die Bibel sagt, ich stelle dich höher als mich selbst. Das ist Demut. Nicht, dass ich mir meiner Schuld und Sünde so sehr bewusst bin, dass ich mich am Ende des Tages unfähig fühle, auch nur ein bisschen was für Gott zu tun oder Gemeinschaft zu haben mit Gott. Manchmal lädt unser Verständnis von Demut mehr Scham ein, was uns hindert, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und dann merken wir, dass wir viele Stellen des Wort Gottes vielleicht noch gar nicht richtig angefangen haben zu glauben. Und Gott für dich und für mich eine Herrlichkeit hat, die wir noch nicht angefangen haben zu erahnen, die vielleicht noch kein Mitmensch gesehen hast. Ja, was heißt denn das? Heißt gar nichts. Nur weil du es noch nicht gesehen hast, heißt es nicht, dass es da ist. Nur weil du es nicht gesehen hast, heißt es nicht, dass Gott das dir schenken will. Lasst uns das Wort Gottes, die Bibel, viel mehr ehren, indem wir ihr glauben. Viel mehr als das, was ich bisher gewohnt bin. Viel mehr als das, was ich mich imstande fühle zu tun, weil meine Vergangenheit so und so ist, weil meine Situation jetzt so und so ist und weil meine Mitmenschen mir das sagen. Wir sind neu. Wie schön ist es, wenn wir das tatsächlich in unser Herz lassen. Gott jeden Tag danken und uns rühmen, wie Paulus gesagt hat. Dass Gott nicht nur Jesus geschickt hat, für uns zu sterben, sondern dass mein alter Mensch gestorben ist. Dass dein Neuer lebt und jetzt meine grauen Zellen Stück für Stück nachbuchstabieren sollen, indem es ins Wort Gottes eintaucht, wer ich bin. Und dann sagt die Bibel, sündigen, ja, das passt gar nicht mehr zu dir. Ist keine Option. Frage nicht, wie viel kannst du dir erlauben zu sündigen? Frag vielmehr, wie viel Heiligkeit ist eigentlich möglich? Wie viel tief an Liebe ist eigentlich möglich? Da ist enorm viel möglich. Viel mehr als das, was wir bisher kennen. Und ein Schritt, den ich tun kann, dass ich zum Beispiel im Gebet anfange, Menschen, die meine Seele überhaupt nicht mag, so über sie zu sprechen, wie Gott es tut, beziehungsweise wie meine Seele über Menschen spricht, die ich mag. Und zwar finde ich bei Menschen, die ich mag, enorm viele angenehme Dinge. Wir hatten ja jetzt Halloween oder morgen, glaube ich. Und das war ein großes Thema bei meinen Schülern. Und sie waren, einerseits waren sie wirklich am Boden zerstört, weil Herr Schlichting so dreist war und gesagt hat, in meinem Klassenzimmer hängt keine Hexe, hängt kein Geist, wird es kein Blut runterfließen geben von den Wänden und von den Fenstern und sonst wo. Schade, ja. Und sie waren ganz schockiert. Schlichting, warum nicht? Wenigstens ein Besen da aufhängen. Wenigstens, wir dürfen keine Hexe. Wenigstens ein Besen, bitte. Ja, nein. Genau, ich habe ihnen versucht, ein bisschen über die Hintergründe von Halloween sie aufzuklären. Da waren sie ganz schockiert, dass das alles andere als ein nettes Fest ist, was wir kultivieren sollten, sondern ziemlich viel mit Tod, mit Menschenopfern, mit Satanismus zu tun hat, was wir ein bisschen nett mit Kürbissen verzieren. Aber es ist ein abscheuliches Fest, wenn ich die Wurzeln mir anschaue. Und sie schockiert waren, weil sie etwas gewohnt waren, als völlig normal genommen haben und die Hintergründe gar nicht kennen. Und als sie die gehört haben, völlig schockiert waren, was sie eigentlich gemacht haben. Und so brauchen wir es immer wieder, dass wir einen Blick nicht auf schockierende Wurzeln, sondern auf eine Herrlichkeit werfen. Auf eine Herrlichkeit werfen, die wir noch nicht angefangen haben zu erahnen. Und wie schön wäre es, wenn wir uns danach ausstrecken. Wenn wir nicht besorgt sind, wird Gott jetzt das machen oder das machen? Wird Gott alles das tun, worauf ich hoffe? Sondern, wo Gott mich gestern gefragt hat, Bernd, was tust du mit dem, was ich in dich hineingelegt habe? Bleibst du in deinem Zelt oder wagst du es, immer wieder rauszugucken und dich darum zu kümmern, was daraus wird, was in dich hineingelegt wurde? Wir werden einmal vor Gott stehen und es gibt unter verschiedene Menschengruppen geben, die, die maximal sich danach ausgestreckt haben, dass das zum Vorschein kommt und das durch ihre kleinen grauen Zellen durchkommt, das, was Gott getan hat in ihnen. Nicht immer werden alle Mitmenschen begeistert sein. Du wirst manchmal ein Freak sein. Wir sind nicht von dieser Welt. Und es wird die geben, wovon ich hoffe, dass möglichst wenige von euch darunter sein werden, die es ihr Leben lang nicht geschafft haben, auch nur ansatzweise zu begreifen, wie groß die Herrlichkeit ist, die in ihnen ist. Wir tausend Ausreden hatten, warum der Alltag gerade schwierig ist, meine Vergangenheit so war und überhaupt, ich verstehe das Wort eigentlich gar nicht. Wäre so schade. Wäre so schade. Und wir uns auch noch durch religiöse Dinge festfahren lassen, weiter festfahren lassen, indem wir sagen, wir sind ein Sünder und Halleluja, Gott ist uns gnädig. Uns gar nicht sehen, wovon Paulus die ganze Zeit spricht. Und das ist Herrlichkeit, die Gott für dich hat. Gott hat dir nicht nur vergeben, Gott hat dich wiederhergestellt. Und warum nicht an diesem wunderbaren Mittag? Gott bitten, Gott, öffne mir mein Verständnis. Öffne mir die Augen, dass ich sehe, was du in 25.000 Worten versucht hast, in deinem Wort zu beschreiben und wieder zu beschreiben und wieder zu beschreiben. Es ist nämlich, dass Gott dich sieht als geliebte Tochter und Sohn, der reingewaschen ist, der perfekt ist, dem noch ziemlich viele Fehler passieren, was aber nichts an dem Status tut. Und ich will dich einladen, aufzustehen und deiner Seele einen Ruck zu geben, dass du heute sagst, Gott, ich möchte heute mehr sehen, mehr verstehen und besonders mehr schmecken und mehr in Anspruch nehmen. Wir haben beim 8 Uhr Gottesdienst diesen Vers gehört aus Johannes 7, Vers 37, wo Pastor es betont hat, der dürstet und trinkt. Lass uns trinken, in uns aufnehmen und für uns in Anspruch nehmen. Das, wovon die Bibel spricht. Und das ist weit mehr, als dass Gott dir nochmal gnädig sein kann, weil du so nett bittest. Sondern es ist eine neue Schöpfung. Etwas ganz Neues, was kein Christ, den du kennst bisher, vielleicht kennt. Aber was Gott gerade in deinem Herzen tun möchte. Vater, ich danke dir, Herr, für dein Wort, Herr. Vater, und so oft wagen wir nicht, dein Wort tatsächlich zu glauben, weil es zu groß erscheint, weil wir es bisher nicht kennen, weil wir sowas noch nicht gehört haben. Vater, aber wenn wir in unseren Kopf, in unsere Gehirnzellen oder in das Universum gucken oder selbst versuchen, nur ein Binärsystem im Ansatz zu verstehen, merken wir, dass wir begrenzt sind. Vater, und du bist so, so viel größer. Ich bete, Vater, Herr, dass du uns nicht belässt auf diesem niedrigen Niveau von Erkenntnis und Offenbarung, Herr. Dass du uns so mutig machst, selbst wenn wir mal wieder sitzen zu Hause und uns nicht überragend fühlen, Herr. Dass wir so mutig sind, deine Worte in den Mund zu nehmen, dass wir neu geworden sind, dass du uns liebst, dass du uns immer treu sein wirst, dass du uns alles vergeben hast, dass du nie eine Schuld gegen mich halten wirst, dass ich neu geworden bin, dass Sünde nicht mehr mein Sklavenherr ist, sondern dass ich neu bin, fähig in deiner Kraft zu leben, fähig in deiner Liebe zu leben und dass diese Liebe in meinem Herzen keine verunreinigte ist, sondern ich fähig bin, in einer halben Sekunde jedem Menschen zu vergeben, jeden Menschen zu lieben. Vater, und es fängt an im Gebet, dass ich mich an eine Sprache gewöhne, die Realität ist, die nicht Verblendung ist, die nicht schönes, positives Denken nur ist, sondern die Realität ist,
weil du in mein Herz deinen Heiligen Geist ausgegossen hast, weil dein Wort verspricht, dass ich neu geworden bin. Vater, und ich bete, Herr, für eine Generation, Herr, dass wir mutig dein Wort glauben und dass unsere Mitmenschen diese Herrlichkeit sehen, wie sie auf Moses Gesicht sichtbar war. Herr, dass wir strahlen. Halleluja, Vater. Vater, ich bete, dass wir weitergehen. Herr, dass wir über die Grenzen gehen, die wir bisher kennen, Herr. Dass wir aus unserer Box hinauskommen, Herr. Von Religiosität, von Ritualen, von dem, was wir bisher kennen mit dir. Vater, du bist so viel größer. Du bist so viel mehr. Und dein Plan war es von jeher, dass deine Herrlichkeit sichtbar wird in meinem kleinen Leben, sodass Menschen es sehen und ich Bestätigung vom Himmel habe, wenn ich von dir erzähle, wo ich Menschen ins Gesicht sehen kann und sie spüren, dass ich sie liebe, obwohl sie mir vielleicht Unrecht tun. Vater, tu etwas Neues in uns, tu etwas Neues in mir, Herr, wo wir über die Grenzen hinausgehen, wo wir aus dem Boot aussteigen und in unseren Mund nehmen, das, was dein Wort sagt, Herr. Ich bin neu geworden. Ich bin nicht mehr der Alte. Und das, was noch alt ist in meinen Gedanken, das wird mehr und mehr vertrieben. Von deinem wunderbaren Licht, von deiner Kraft, von deiner Freude. Vater, und wenn ich bekannt war für schlechte Laune und Kritik, Vater, dann muss das jetzt ein Ende haben. Und immer mehr und mehr werde ich bekannt sein für Liebe, werde ich bekannt sein für Frieden, den ich hineinbringe in meiner Umgebung, in meiner Klasse, in meiner Arbeitsstelle. Halleluja, ich werde nicht auf alle Fragen meiner Umgebung eine Antwort wissen, aber ich habe eine Antwort, die in mir lebt. Ich danke dir, dass ich permanent Zugang habe zu dir. Halleluja, Vater, schenk uns Offenbarung über das ganze Evangelium, dass unser Herz verwandelt wird. Und das Lied unseres Herzens ist, o Herr, wie groß bist du. O Herr, wie wunderbar sind deine Werke. O Herr, wie wunderbar ist, dass du in mir lebst. Halleluja.